Musikgeschichten aus dem Musikverein. Ihr Kulturpodcast aus Kärnten.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde unseres Podcasts Musikgeschichten aus dem Musikverein. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge und ich begrüße Sie noch einmal aus meiner alten Universität, der Kunstuniversität Graz, weil ich hier einen ganz besonderen und sehr lieben Gast habe. Ein ausgebildeter Altphilologe, Musikwissenschaftler, Sänger und Gesangsprofessor Dr. Ulf Bestlein und ein ausgewiesener Liedexperte und vor allem Schubert-Experte. Das Schubert-Lied ist ja quasi das Paradebeispiel des deutschen Kunstliedes. Und das Kunstlied ist ja eine genuine deutschsprachige Form. Lieber Ulf, was bedeutet für dich eigentlich ein Lied? Was ist das Besondere des deutschsprachigen Liedes und inwiefern unterscheidet es sich von anderen Vokalformen, die unter Canzone, unter Chanson oder unter ähnlichen Titeln firmieren?
Also erstmal, bevor ich antworte, bedanke ich mich ganz herzlich, dass du mich für würdig befindest, hier was dazu zu sagen zu diesem großen Thema. Und ich freue mich natürlich, dich zu sehen und besonders dann in solchem thematischen Zusammenhang. Große Freude. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das deutschsprachige Lied würde ich jetzt mal sagen als Norddeutscher hier in Österreich, weil du hast eben den Namen Schubert genannt und es ist natürlich der Begriff Le Lied, wie die Franzosen ja auch sagen, ist natürlich unmittelbar verbunden mit dem Namen Schubert. Und Schubert war durch und durch Österreicher. Das ist ein, glaube ich, ganz wichtiger Aspekt, das darf ich als Zugereister sagen. Ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, dass Schubert an der Nordsee geboren worden wäre. Das wäre andere Musik geworden. Und da sind wir schon im Thema. Ich glaube, das Wesen des Liedes hat etwas Unmittelbares mit Gemüthaftigkeit und mit Innerlichkeit zu tun. Und Innerlichkeit ist natürlich etwas Zwiespältiges. Thomas Mann hat das ja sehr schön formuliert. Es ist auf der einen Seite eben eine Tiefe, eine unglaubliche Tiefe im Gemüt, aber auch in der Textur, wie Musik gemacht wird. Das spricht man ja nun, da bist du aber viel berufener als ich, der deutschen Musik ohnehin zu. Das Melodiöse des Italienischen ist wunderbar, aber bei den großen deutschen Komponisten ist es doch oft auch sehr vertikal gedacht. Also es geht sehr auch in die harmonischen Tiefen und so weiter. Und Schubert, der ist nun ganz dazwischen. Schubert kann beides. Also Schubert hat die Italianità, deswegen ist er auch Österreicher, ihr seid nah in Italien. Aber er hat zur selben Zeit natürlich auch die Tiefe. Ich meine, sein großes Idol, er war ja auch Fackelträger bei der Beerdigung, war natürlich Beethoven. Den hat er ja noch erlebt. Und dann ist er Wiener. Dann kommt nun auch noch dieses ganze österreichische Gemüthafte, was wir bis heute erleben können. Du bist jetzt in Kärnten, da kann man es immer noch hören, wenn die Leute wandern gehen. Da ist ganz viel in Schubert drin, ja. Und da sind wir, ja, jetzt du willst was fragen. Ich rede sonst zu viel.
Da hast du eine sehr gute Sache gebracht. Schubert ist Wiener. Wir sprechen in der Musikgeschichte von der Wiener Klassik und subsumieren sie mit den drei Komponisten Haydn, Mozart und Beethoven, von denen keiner ein Wiener war. Haydn, Niederösterreicher, genau. Mozart, Salzburger oder Bayer und Beethoven eigentlich ein Deutscher. Und der einzige wirkliche Wiener ist hier Schubert. Aber nicht nur, dass er ein Klassiker ist und in der englischsprachigen Musikwissenschaft und Literatur wird auch gerne die Wiener Klassik mit den drei Komponisten Haydn, Mozart und Schubert zusammengefasst, was meines Erachtens zumindest genauso richtig ist wie bei Beethoven. Aber wir haben auch einen Wandel in der Gesellschaft. Haydn war beim Adel angestellt. Mozart war im Prinzip beim Adel oder beim hohen Klerus angestellt. Beethoven zwar nicht mehr, aber er war vom Adel abhängig und wurde von diesem unterstützt, von den Fürsten Lichnowsky.
Beethoven war ein Sonderfall, oder? Der hat es geschafft irgendwie.
Ja? Genau. Schubert ist aber durch und durch bürgerlich. Genau. Er ist ein Role Model des neu aufgekommenen Bürgertums. Und das Lied, also mit dem Bürgertum verbinden wir auch das Biedermeier. Und das Lied ist ja sozusagen eine Biedermeier-Kunstform.
Natürlich. Also er ist ein Repräsentant des Bürgertums und zur selben Zeit ist er vielleicht auch der schärfste Kritiker des Bürgertums. Und da sind wir schon bei der schönen Müllerin. Natürlich seine ganze, also er ist das Lied. Und das Lied ist natürlich etwas, was ja gar nicht für den großen Konzertsaal bestimmt war, sondern was wirklich im Privaten stattfand. Das war zum einen natürlich eine Reaktion auf den Wiener Kongress, also auf die ganze Restauration, die stattfand. Ja, auf der anderen Seite wollte man auch nicht in diese Riesenseele, der Adel verlor an Einfluss, das Bürgertum wurde immer wichtiger, auch als Geldgeber war ganz klasse, war so eine Übergangszeit. Aber wenn wir jetzt über die Müllerin sprechen, wenn ich das schon darf, du wirst mich bestimmt gleich zurückpfeifen, aber das ist natürlich schon ein Protest, weil dieses Wandern, was in der Müllerin ist, ist natürlich was total Unbürgerliches. Ja? Also diese Unstetigkeit, dieses Unterwegssein, nicht ankommen, irgendwie sich auch anders anziehen und letztendlich ja auch ohne Ziel sein. Man weiß nicht, wo man herkommt, man weiß nicht, wo man hingeht im Grunde genommen. Und meistens ändert es böse, muss man mal ehrlich sagen. So, jetzt habe ich dir aber...
Womit wir ja eigentlich genau beim Thema sind und deswegen möchte ich jetzt auch die Musik zu Wort kommen lassen und natürlich auch mit dir, Ulf, nicht nur als mein Gesprächspartner, sondern auch als Sänger. Wir hören das erste Lied aus der Winterreise, wo es natürlich auch um die Thematik des Wanderns geht und sozusagen diese Sentimentalität, ein Wandern, das oft nicht immer nur positiv und gut ausgeht.
Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus, der Mai war mir
sehr richtig sozusagen auch die Kritik am Bürgerlichen angesprochen und auch die quasi diese Doppelbödigkeit, das Wandern. Wir haben vorhin darüber geplaudert, eigentlich sind sowohl in der Müllerin als auch in der Winterreise alle Lieder mit dem Wandern irgendwo verbunden, aber wenn man sie vor sich hin pfeifen würde beim Wandern, wird das nicht funktionieren.
Nee, das ist ganz lustig. Beide fangen ja an, also bei der Müllerin, das Wandern heißt es ja sogar, obwohl das eigentlich Wanderschaft hieß mal bei Wilhelm Müller, aber Schubert nennt es dann das Wandern. Und Gute Nacht heißt zwar bei In der Winterreise, was wir eben gespielt haben, aber es ist natürlich... auch fremd bin ich eingezogen und diese Abwärtsbewegung, die da, 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 da. Aber zu beiden Liedern wenn man mal versucht, das versuche ich mit den Studierenden manchmal auch, wenn man da versucht, irgendwie zu wandern, das geht nicht. Du stolperst, das Tempo ist so, eigentlich ist das schon eine Kontradiktion eo ipso. Ja? Also Schubert zeigt von Anfang an, ja, das ist etwas Sehnsuchtsvolles, aber letztendlich ist es fast unmöglich, das so auszudrücken, dass es ein positiv fröhliches Wanderlied wird, wie wir es so aus der Volksmusik kennen. Das funktioniert eben nicht. Ja? Und deswegen ist das Schubert'sche Wandern eben ein Wandern, das meistens jetzt nicht gerade zum Licht führt, um es mal so auszudrücken. Ja? Bei der Müllerin fängt es ja noch ganz lustig an, die ersten 10 Lieder. Dann, am Anfang doddel, doddel, dumm, bum, boddel, doddel, dumm. Das ist ja eigentlich ganz fröhlich. Nicht? Die ersten 10 Lieder denkt man eigentlich, ach, das ist jetzt ja gar nicht so finster. Wird aber zum Ende ja dann sehr traurig. Und bei der Winterreise ist es von Anfang an eigentlich das erste Wort, fremd bin ich. Also es geht schon los mit dem Wort fremd. Ja.
Dann bleiben wir noch einmal beim ersten Lied der Müllerin, ja, und hören uns jetzt quasi als Gegensatz dieses berühmte Wandern an. Und meine Damen und Herren, versuchen Sie auch, wenn Sie die Möglichkeit haben, dazu ein bisschen zu gehen. Und Sie werden sehen, das funktioniert. Das geht nicht.
Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Vom Wasser haben wir es gelernt, vom Wasser.
Wir haben diese Heiterkeit dieses Liedes gehört und auch die Absurdität, dass man eben zu einem Wanderlied nicht wandern kann. Aber ich möchte mit dir noch eine andere Absurdität ansprechen, und du hast es kurz angedeutet. Die Lieder Schuberts waren ja für einen kleinen Kreis, man spricht ja von den Schubertiaden, gedacht. Wie stehst du als Sänger dazu, wenn man in einem riesengroßen Konzertsaal einen Liederabend veranstaltet, was ja heute eigentlich oft üblich ist?
Naja, erstmal freue ich mich, weil ich dann ganz gut bezahlt werde.
Gut, ja.
Aber du hast natürlich, das ist das Auge des Orkans. Ja, wenn wir über das deutschsprachige Lied sprechen, wir sind mittendrin in einer Krise eigentlich. Und letztendlich, wenn man, ich habe so viel ausprobiert, was Aufführungsformate angeht, es ist und bleibt problematisch. Also bestimmte Dinge lassen sich im großen Saal schlecht transportieren. Und wir sind deswegen auch mitten in einer großen Diskussion. Wie geht das eigentlich weiter? Ja, überall wird gejammert, das funktioniert nicht mehr. Ich bin jetzt gerade in so einem Forschungsprojekt, das mache ich jetzt gerade. Wie könnte man zu Formaten kommen, die vielleicht wieder diese einzigartige Aura, diese Atmosphäre, die damals geherrscht haben muss, wie können wir die rekonstruieren? Die schöne Müllerin wurde zum ersten Mal überhaupt als Zyklus in einem größeren Rahmen von Jule Stockhausen 1856 aufgeführt. Das ist eine ganze Zeit, das Ding ist 1823 komponiert. Also das hat ganz schön lange gedauert. Und dann mit Brahms in Hamburg 1861 und dann mit Rubinstein irgendwann in Russland. Und dann, das hat sich überhaupt erst langsam entwickelt, dieses Format, so wie wir das jetzt kennen hier aus dem Musikverein, ja, dass da einer steht im Frack vorne, wie meine Lehrer, Disco, und dadurch sozusagen so eine religiöse Veranstaltung, die natürlich immer wunderbar war. Aber uns läuft das Publikum weg, da bin dann ich schon oft einer der Jüngeren, die da im Publikum sitzen, ja.
Das wäre ein anderes Thema, über das wir mal vielleicht sogar mit dir gemeinsam einen Podcast machen
sehr
sollten.
Gerne.
So quasi
das ist ein Publikumspflege. Zentrales Thema.
Aber, meine Damen und Herren, wenn Sie in den Musikverein Kärnten kommen, um die schöne Müllerin am 26. April zu hören, dann erleben Sie sie zumindest in einer Hybridsituation. Der mittlere Saal, der neu renovierte, kleinere Saal im Konzerthaus Klagenfurt, ist noch immer in der Lage, zumindest einigermaßen die Intimität zu bieten, die man eigentlich bei einem Liederabend erwartet. Und mit Konstantin Krimmel, einen wunderbaren Sänger, und Markus Schirmer, einen ausgewiesenen Schubert-Experten, am Klavier als Begleiter. Apropos Klavier, was ist das Verhältnis zwischen Singstimme und Klavier?
Eine ständig sich verändernde. Also Goethe, Schubert hat ja auch 60 Goethe-Gedichte vertont, und sein Freund Zelter, also die hatten natürlich das Ideal, die Musik soll nur sozusagen ein verstärkendes Echo dessen darstellen, was in der Poesie, in dem Gedicht, in dem Lied, wie es ja eigentlich damals hieß, vorgegeben war. Das ändert sich nun eben bei Schubert radikal. Schon ein bisschen bei Zumsteg und so und zur selben Zeit bei Löwe, der ja auch im selben Jahr geboren war, wie Franz Schubert, aber viel länger lebte. Aber bei Schubert ist es nun eben so, dass das Klavier und überhaupt die Sprache der Musik, nennen wir es mal so, und nicht mehr nur die Sprache des Wortes, sagen wir mal, sie begegnen sich bei Schubert. Und das ist die Einzigartigkeit für mich, aber das ist eine kühne These, widerspricht mir, ist es eben insofern vielleicht wirklich auch schon fast der Höhepunkt des Liedes, weil da diese Äquivalenz ist. Man kann das gar nicht auseinanderkriegen. Was ist eigentlich wichtiger? Also diese Musik, die dazukommt, oder die Wortebene? Womit wir da natürlich auch schon bei der Qualität der Wortebene wären, die ich ganz spannend finde. Ich bin ja auch im Ruhestand zwar, aber uns verbindet ja, dass wir uns auch mit Philologie viel beschäftigt haben und mit Dichtung, glaube ich, ja. Und man hat ja immer gesagt, dass dieser Wilhelm Müller, wie kann denn das sein, dass man so einen komischen Dichter und so weiter, der war eben ein ganz toller Dichter. Ja, es haben sich 250 Komponisten im 19. Jahrhundert seine Texte genommen und das nicht ohne Grund. Und ich möchte da mal ganz kurz was vorlesen. Heinrich Heine schreibt an diesen Wilhelm Müller, den heute kein Mensch mehr kennt, der sogenannte Griechenmüller, er schreibt an ihn: Es drängt mich, Ihnen zu sagen, dass ich keinen Liederdichter außer Goethe so sehr liebe wie Sie, wie ihn, diesen Wilhelm Müller. Das sagt ja was, wenn Heinrich Heine sowas sagt. Das war ja nun auch nicht irgendjemand, ja? Also wir sehen, es braucht große Dichtung eigentlich, die muss nicht berühmt sein, und es braucht eben die Musik, und das begegnet sich bei Schubert wirklich fast durchgehend auf Augenhöhe. Also bei Schumann ist das dann schon anders, dann ist manchmal sogar die Musik schon wichtiger.
Richtig. Da wird kommentiert. Und bei Wolf wird es dann noch schwimmen.
Bei Wolf ist dann noch wieder, dann wird das Wort wieder prävalent, die Deklamation, bei Brahms ist es wieder mehr die Musik. Also es ist ein Hin und Her eigentlich, und dann wird es bei Strauss Orchestra, also es ist wirklich eine spannende Geschichte.
Aber bei Schubert haben wir sozusagen am ehesten dieses Equilibrium erreicht,
genau,
dass das Klavier, der Pianist und der Sänger auf Augenhöhe,
absolut,
miteinander in Dialog treten. Wir haben von Goethe-Liedern gesprochen, wir, ja, sprechen von Heine, wir sprechen von unterschiedlichen Dichtern, die Textvorlagen geliefert haben. Der Liederzyklus ist eine besondere Form. Und ja, es gab bei Beethoven einen Vorläufer,
ja, aber das ist
die Ferne Geliebte, ja, wird zumindest immer gerne in der Literatur, ja, so apostrophiert.
Aber er nennt es, glaube ich, Liederkreis, und es ist auch keine, es ist, man kann das nicht vergleichen mit diesen Zyklen von Schubert. Ja. Ja.
Aber wir haben diese beiden Zyklen, die Schöne Müllerin und die Winterreise. Die Müllerin anfängs optimistisch, dann pessimistisch. Wir haben immer diese Todessehnsucht. In der Winterreise nur die Todessehnsucht. Aber für mich ist ein Liederzyklus wie ein Dia-Vortrag. Jedes Lied ist ein eigenes Bild, das wie ein Juwel, ein literarisch-musikalisches Juwel dasteht. Und wenn man diese Lieder im Zyklus hört, erschließt sich eine dahinterliegende Geschichte. Würdest du mir hier beipflichten?
Naja, da muss ich dir beipflichten, weil das nämlich ganz interessant ist. Also das hat ja eine Vorgeschichte, diese Entstehung der Schönen Müllerin. Das kommt aus diesen 77 Gedichten, aus den Papieren eines reisenden Waldhornisten. Ja, da kommt das, 1821 wird das veröffentlicht von Müller. Und Müller selbst wollte eigentlich eine Novelle schreiben, einen Epos schreiben und diese Gedichte einstreuen. Weil er hat gesagt, naja, aber so eine Erzählung wird eigentlich nur lebendig, wenn ich Gedichte einspiele, so wie Goethe das in Willermeister oder im Taugenichts von Eichendorff, da ist das ja auch so. Und das hat er dann nicht gemacht, sondern er hat dann nur diese Gedichte gemacht. Und es ist tatsächlich, der hochgeschätzte Elmar Budde sagt, das ist eigentlich wirklich ein Drama. Diese gerade die Müllerin, die Winterreise weniger, da ist weniger Handlung. Die Müllerin hat wirklich eine Handlung. Aber, jetzt komme ich nochmal zurück zu deiner Frage vorhin, das ist natürlich eigentlich auch eine Aporie, weil das Lied einzeln ja die kleinste, intimste, unmittelbarste, fast tagebuchartige Äußerung von Komponisten ist. Wie geht denn das jetzt zusammen? Wie funktioniert denn das jetzt im Zyklus? Weil der Zyklus Müllerin ist ja eine Erzählung. Und das schafft Schubert über die Musik. Das schafft er wirklich über die Musik. Das ist ein Phänomen für mich. Ja. Das ist tatsächlich eine Handlung. Und viele meiner Kollegen, die das gesungen haben, ich habe es ja nie gesungen, weil ich ein ziemlich tiefer Bariton bin und immer finde, das ist dann zu grummelig, das Klavier. Aber viele der Kollegen, die es gesungen haben, Baritöne und Tenöre, Berühmte, sagen eben, dass sie die Müllerin eigentlich fast lieber singen, weil sie dann mehr erzählen können. Weil da passiert ja was. Da geht ein Müllerbursche los und dann kommt er zu dieser Mühle, dann verliebt er sich da in diese Müllerstochter und macht sich da, ist ein bisschen auch so ein bisschen psychopathisch, weil irgendwie ist es immer nur Monolog. Ja, der redet immer und imaginiert sich da was, alles Mögliche. Und auf einmal kommt diese Farbe grün und erst ist das Hoffnung und das blüht ja alles ins Gras. Und dann ist es auf einmal der Jäger, dieser virile Bürger, der ja einen Job hat und so weiter. Und die Müllerin entscheidet sich dann für den. Ja, und da ist eine Erzählung und dann kommt's und dann irgendwann realisiert er das, dann wird's immer trauriger, dann kommen immer mehr Molltonarten im zweiten Teil und zum Schluss kommt dieser Selbstmord, wobei manche meiner Kollegen sagen, nein, das darf man nicht, das stimmt gar nicht. Da gibt's diese Zwiesprache zwischen Bach und der kommt da wieder raus aus dem Bach. Also ich glaube das ja nicht, weil und der Himmel da oben, wie ist der so weit? Das ist das letzte, also ich finde dieses ist das nicht eine unglaubliche Poesie und der Himmel da oben, wie ist er so weit? Ich meine, das ist halt auch nochmal, ich rede jetzt so viel, aber das ist eigentlich auch so ein Sinnbild für diese ganze Welt. Der Himmel, also die Natur, die Seele, das Metaphysische, die Natur eigentlich ausgebreitete Seelenlandschaft, oder? Und da sind wir so mitten in dieser romantischen Welt. Darf ich noch was ergänzen?
Bitte.
Zur selben Zeit entsteht aber 1821 erster Entwurf, 1829 Veröffentlichung. Ein anderes Werk, das auch heißt Wilhelm Meisters Wanderjahre. Und was macht der Goethe, der ja irgendwie schon Jahrzehnte vor Schubert lebt und ihn dann noch überlebt, 4 Jahre? Der sagt, Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden, der sagt eben, nein, Wandern endet nicht im Bach, sondern Wandern ist eine Chiffre dafür, dass der Mensch sich entwickeln kann. Entsagung ist der Untertitel. Der Mensch entsagt auf der Wanderschaft, aber er kommt zu höheren Zielen. Er reinigt sich durch die Wanderung. So kann man mal sehen, der junge Goethe, Werther, wo das dann auch, das ist ja sozusagen die Türöffnung für die Romantik, wo der sich dann umbringt. Und der alte Goethe über 80 sagt dann, nein, man kann das Wandern auch positiv sehen. Ich glaube, dass Schubert selbst sich mit diesem Wanderer identifiziert hat. Genauso wie Wilhelm Müller sich mit seinem Wanderer identifiziert hat. Er hat ihn sogar gespielt im Hause Stägemann, denn es gab ja eine Vorform. Es gab ja mal Rose, die schöne Müllerin, das haben die 1816 aufgeführt im Haus Berlin, in Berlin beim Salon dieser Elisabeth Stägemann mit verschiedenen Rollen. Auch Clemens Brentano war übrigens der Jäger. Und Wilhelm Müller selber war der Müller. Und sowohl der Müller, Wilhelm Müller, hat sich mit dem Müller identifiziert, als auch Schubert. Und es ist ja fast schon tragisch. Also auch Wilhelm Müller wird 32 und Schubert wird 31 Jahre alt. Es ist also unglaublich eigentlich. Ja, beide scheinen nicht so wahnsinnig sich in dieser Welt verwurzeln zu können. Tragisch.
Daher diese Todessehnsucht und die spüren wir auch durch diesen quasi Selbstmord, wo im letzten Lied der Bach sozusagen dem Müller eben quasi das letzte musikalische Geleit bietet.
Ja.
Wo ein treues Herz in Liebe vergeht, da welken die Lilien auf jedem Beet. Da muss in die schluchzen und singen die Seele zur Ruhe. Und wenn sich die Liebe dem Schmerz erdringt, ein ein Sternlein, ein neues am Himmel erblinkt. Ein Sternlein, ein neues am Himmel erblinkt. Da springen drei Rosen, halb rot und halb weiß, die welken nicht wieder aus Dornenreis. Und die Engelein schneiden die Flügel sich ab und gehen alle Morgen zur Erde herab. Und gehen alle Morgen zur Bächlein, liebes Bächlein, du meinst es so gut. Ach Bächlein, aber weißt du, wie Liebe tut? Ach unten, da unten die kühle Ruh. Ach Bächlein, liebes Bächlein, so singe nur zu. Ach Bächlein, liebes Bächlein, so singe nur zu. Musik.